Ja, ich möchte gerne noch mit euch beten. Herr, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du uns in alle Wahrheit leiten willst, auch durch das, was du uns heute zu sagen hast. Segne du das Reden und das Hören. Amen. Tja, vor einiger Zeit, da wurde einmal berichtet, dass in einer westlichen Großstadt ein Bettler auf der Straße tot zusammenbrach. Äußerlich war er bettelarm, hatte nichts außer dem, was er am Leibe hatte. Als man aber dann in seine Wohnung kam, eine sehr ärmliche Wohnung, da fand man dort hohe Geldbeträge. Dieser Mann hatte und lebte, als hätte er nicht. Und ich habe gedacht, viele Christen leben genauso. Sie haben und leben, als hätten sie nicht. Ich lese uns aus einem der für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias vorgeschlagenen Predigtexte zwei Verse, und zwar aus Römer 12, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Es geht also praktisch um das ganze Leben als Gottesdienst. Das soll Thema sein heute Morgen, das ganze Leben als Gottesdienst. Und ich möchte das in drei Schritten mit euch bedenken. Dabei geht es zum ersten als eine Art Vorspann darum, dass Christen vieles haben. Daraus folgt dann zum zweiten, dass sie handeln und dadurch werden sie im Endeffekt, das ist das dritte, Dinge ändern. Zum ersten Gedanken, Christen haben. Wir sind im 12. Kapitel des Römerbriefes. In den ersten 8 Kapiteln, da legt Paulus dar, was Christen alles haben. Ich nenne einmal einige Punkte anhand von Überschriften aus der Lutherbibel. Da steht das Evangelium als Kraft Gottes, Gottes unwandelbare Treue, Rechtfertigung durch Glauben, Frieden mit Gott, neues Leben, Freiheit vom Gesetz, Leben im Geist, Gewissheit des Heils. Und wir könnten noch manches hinzufügen. In den Kapiteln 9 bis 11, da vertieft Paulus das dann am Nichthaben Israels. Und jetzt sind wir am Beginn des 12. Kapitels und werden von Paulus direkt angesprochen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern natürlich. Der Plural ist der gleiche im Griechischen. Doch bevor wir uns mit dieser Ermahnung beschäftigen, meine ich, es sei wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, unendlich reich sind. Unendlich reich beschenkt durch unseren Vater im Himmel mit allem, was wir brauchen. Uns ist die ganze Gnade Gottes zuteil geworden. Wir sind durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi gerecht gesprochen vor dem Vater. Er hat uns seinen Geist geschenkt und wir dürfen uns seine Kinder nennen mit voller Erbberechtigung. Gott hat sich uns in vollem Erbarmen zugewandt. Doch nicht nur das, wir haben ja noch viel mehr. Uns stehen unbegrenzte Mittel zur Verfügung, die Kraft Gottes selbst. Das steht schon im ersten Kapitel des Briefes, 1,16, da sagt Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und dank dieser Kraft Gottes können wir nehmen aus seiner ganzen Fülle. Und wir dürfen buchstäblich umsonst nehmen. Wir müssen nicht mehr, wie es zum Beispiel nach katholischer Lehre üblich ist, wir müssen nicht mehr Punkte sammeln. Wir müssen nicht mehr etwas verdienen, was wir ja letztlich auch gar nicht könnten. Denn Jesus hat ja schon alles für uns getan. Und er lässt uns an seinem Reichtum teilnehmen. In ihm haben wir die ganze Fülle. Und weil wir so viel haben, deshalb gehört das zweite, Christen handeln. Ich nenne noch mal den Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Weil wir so viel haben, weil wir so viel geschenkt bekommen haben, so sagt Paulus, sollen wir es nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Sonst wäre das Ganze haben ja wertlos, wie etwa bei dem Bettler, den ich da einleitend erwähnt habe, der sein Geld hortet, statt es auszugeben. Christen sollen also handeln. Und dieses Handeln soll ganz konkret geschehen. Wir geben unsere Leiber als Opfer. Das heißt, wir stellen uns mit unserer ganzen Existenz, mit unserem ganzen Leben, unserem Herrn zur Verfügung. Mein Leben als Christ ist nicht in mein Belieben gestellt. Ich habe beispielsweise nicht die Wahl zwischen Menschen, Möglichkeiten, Mächten, die gerade den Markt beherrschen. Christsein verträgt sich nicht mit so manchem, was uns wichtig war, bevor wir zum Glauben kamen. Das bedeutet also, mein Leben als Christ ist nicht in mein Belieben gestellt. Mein Leben als Christ ist in Gottes Belieben gestellt. Die Aufforderung, unsere Leiber als Opfer hinzugeben, die will uns mahnen, dass unser Glaube auch konkret werden muss. Es geht in gewisser Weise, ich sag's mal so, es geht in gewisser Weise um eine Verleiblichung unseres Willens und unserer Sinne im Dienste Gottes, im Dienste seiner Wahrheit. Und diese Aufforderung, gebt eure Leiber zum Opfer hin, die zielt darauf, dass wir uns mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Existenz, mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was uns wichtig ist, dem Herrn zur Verfügung stellen. Also mit unserer Kraft, mit unserer Zeit, mit unseren natürlichen Begabungen, mit unserem Geld, mit unserem Können. Und wenn man das so hört, da wird jeder in seinem eigenen Leben noch erhebliche Defizite feststellen. Mir geht es jedenfalls so. Christliches Leben, ich habe schon gesagt, christliches Leben soll konkret gelebt werden. Und wenn das nicht so ist, dann hat es eben nur den Namen, dann heißt es nur so. Christliches Leben, sagt Paulus, ist lebendiges Opfer. Und das wollen wir nicht missverstehen. Das meint nicht, wie der junge Luther dachte, Askese oder Verzicht auf alles, was einem wichtig ist, oder gar Selbstkasteiung, so wie Luther sie auch betrieben hat zunächst. Das meint vielmehr die aktive, alle Kräfte für den Herrn einsetzende Arbeit. Und solch ein für den Herrn, das ist dann allerdings tatsächlich so etwas wie ein, ja, wie ein Absterben, wie ein getötet werden des alten Menschen. Es geht dabei um ein Opfer für Gott und Opfern tut weh. Aber letztlich ist dieses Opfer ja Dank für Golgatha. Und mir ist auch wichtig, dass Paulus hier als Grund für seine Ermahnung die Barmherzigkeit Gottes anführt. Denn die Barmherzigkeit Gottes ist der zusammenfassende Begriff für alles, was Paulus in seinen Briefen über das Heilshandeln und das Erwählungshandeln Gottes schreibt. Gottes Barmherzigkeit, liebe Geschwister, hat einen Namen. Sie ist in Jesus Christus Person geworden. Die christliche Ethik, also das Handeln der Christen, ist bestimmt durch Gottes Handeln in Jesus Christus. Christen handeln, weil Gott gehandelt hat. Ein Ausleger hat einmal gesagt, christliche Ethik sei nie eine Um-zu-Ethik. Das heißt, Christen handeln nicht, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel die Gnade Gottes. Das trifft schon eher für den Islam zu oder für all die vielen Religionen, bei denen Menschen versuchen, durch eigene Anstrengungen zu Gott zu gelangen. Eine christliche Ethik, sagt der Ausleger, ist eine Weil-Ethik. Das heißt, Christen handeln, weil Gott gehandelt hat. Wenn wir die Paulusbriefe daraufhin lesen, dann stellen wir fest, dass Paulus eigentlich immer nur das sagt, was Jesus auch schon gesagt hat. Paulus sagt, gebt eure Leiber zum Opfer hin. Jesus hat gesagt in Matthäus 10, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Paulus sagt in 1. Korinther 6, der Leib dem Herrn. Und das ist so etwas wie die Überschrift christlicher Ethik und christlichen Handelns. Dieses Opfer, von dem Vers 1 spricht, das wird jetzt von Paulus gekennzeichnet mit drei Eigenschaften. Es ist ein lebendiges Opfer. Und damit meint er das Handeln aus dem neu geschenkten Leben mit Christus. Das lebendige Opfer ist dieses neue Leben, das sich im Sterben des alten Menschen eigentlich erst entfaltet. Und Jesus selbst bringt ja dazu einmal das Beispiel vom Weizenkorn, das Frucht bringt, durch Sterben. Und dieses lebendige Opfer ist zweitens ein heiliges Opfer. Das heißt, ein Opfer, das Gott gehört. Also kein Selbstopfer, das mir persönlich dient und mit dem ich etwas zu erreichen suche. Und es ist drittens ein Gott wohlgefälliges Opfer. Es wäre auch sinnlos, wenn es Gott nicht gefallen würde. Und all das zusammen nennt Paulus jetzt einen vernünftigen Gottesdienst. Und er meint damit letztlich, dass das ganze Leben ein Gottesdienst sein soll. Christen haben, Christen handeln und ein drittes Christen ändern. Ich lese mal Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird ja zunächst einmal geändert. Gott arbeitet an ihm wie der Töpfer mit dem Ton, um ihn immer mehr zu verändern in das Bild seines Sohnes hinein. Christen sind nach dem Bild Jesu geprägte Menschen. Die Frage ist also immer, wer oder was prägt uns? Sind das Mächte, Begierden, Sorgen, Wünsche dieser Welt oder sind wir geprägt vom Geist Gottes? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sagt Paulus. Und in solcher Gefahr sind wir ja eigentlich immer. Es ist ja auch viel bequemer, mit dem Strom zu schwimmen, als gegen den Strom. Man erspart sich da manche Mühe, manches Kopfschütteln, ja auch manchen Spott. Ich habe bei der Bibellese der letzten Tage genau daran gedacht. Da geht es ja um Noah und den Bau der Arche. Da gehorcht Noah den Anweisungen Gottes und baut eine Riesenarche, obwohl doch überhaupt niemand sonst mit so einer Katastrophe rechnen würde. Und die Leute, die haben ihn doch mit Sicherheit für geisteskrank gehalten und ihn bestimmt auch entsprechend verspottet. Aber wir sollen ja auch kritische Distanz gewinnen zum Verhalten dieser Welt. Darum geht es auch bei Paulus Worten. Wenn wir doch zur gegenwärtigen und kommenden Welt Gottes gehören, dann können wir zu dieser Welt einfach nicht passen. Dann müssen wir ja fast automatisch anders sein. Und der Text will uns letztlich fragen, wie weit habt ihr euch dieser Welt angepasst? Im Denken, im Reden, im Tun, wie habt ihr euch arrangiert mit Modeerscheinungen, mit Ideen, ja mit Ideologien? Merken eure Familienangehörigen, eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen, merken sie, dass bei euch etwas anders ist, weil ihr einen anderen Herrn habt? Geschwister, allein kommen wir auch aus diesem allgemeinen Sog unserer Gesellschaft nicht heraus. Wer das möchte, der braucht Orientierung, Orientierung am Willen Gottes. Paulus sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das heißt, fragt nach dem Willen Gottes für euer persönliches Leben. Wer sich dem Lebensstil von Nichtchristen anpasst, der wird es schwer haben, den Willen Gottes zu erkennen. Nur wer sich ständig von Gott erneuern lässt, wer den Töpfer also wirklich am Ton arbeiten lässt, der wird dahin finden, dass er den Willen Gottes für sein Leben erkennt. Deshalb diese Aufforderung, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Mir ist dazu ein Beispiel eingefallen, das ich vor vielen Jahren schon mal erzählt habe, aber ich finde es so passend, deswegen sage ich es nochmal. Der berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain, den viele von euch sicher kennen als durch seine Figuren Tom Sawyer und Huckleberry Finn, der hatte ein Chamäleon. Ihr wisst, was das ist, ne? Das ist ein Tier, das alle Farben, seine Farben ständig verändern kann. Und dieses Chamäleon hat er einmal mitgenommen in sein Arbeitszimmer und es da auf den bunten Teppich gesetzt. Und das Chamäleon tat dann genau das, was jedes Chamäleon tun würde. Das versuchte, sich den vielen Farben dieses Teppichs anzupassen. Aber der Teppich, der war eben sehr bunt. Und die Menge der Farben überforderte das Tier und das starb. Was Paulus sagt, ist, wir sollen keine Chamäleonschristen sein. Chamäleonschristen sind überangepasst, sind labil, sind entscheidungsschwach. Und sie sind in der Gefahr, geistlich zu sterben, weil jeder Wind der Lehre sie umwirft. Und von solchen Winden gibt es ja heute viele. Christen ändern. Sie ändern sich. Und ich behaupte mal, dass sie als von Gott Veränderte auch die Welt in gewisser Weise verändern. Denn ihr Leben scheidet sie ja von der Welt und macht sie deshalb auch zu einer Beunruhigung für die Welt. Sie ändern nämlich den Maßstab. Ihr Maßstab ist Gottes Wille, nach dem sie alle fragen. Was ist vor Gott gut? Was ist ihm wohlgefällig? Was entspricht seinen Absichten? Dass sie diesen Maßstab haben, das macht ihr Leben draußen deutlich. Und was sie wollen, habe ich gedacht, das zeigt die letzte Strophe dieses alten Liedes, ich bete an, die Macht der Liebe von Gerhard Ter Stegen. Ich lese die mal vor. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein, möchte deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Jetzt kommt im Wort, im Werk und allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Ich komme nochmal auf den Anfang zurück und schließe mit dem Lutherwort, wir sind Bettler, das ist wahr, aber wir sind reichgemachte Bettler, die aus diesem Reichtum weitergeben können, indem ihr Leben Gottesdienst ist. Und dazu segne uns Gott. Amen.